Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Schönen guten Abend, liebe HörerInnen. Herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Es ist Spiel 1 nach der Blamage von Hannover. Es ist Spiel 1 nach dem erneuten großen Knall zwischen Kapitalseite und e.V. Und es ist die Chance, oben noch den Anschluss zu finden. Irgendwie, ich bin nicht gut gelaunt. Ich will das gleich mal sagen. Guten Abend, habe ich schon gesagt. Mein Name ist Tobi, so sage ich auch noch. Und ich begrüße auch gleich noch Max und André und alles wunderbar. Ich bin nicht gut gelaunt. Ich will das nur ganz kurz sagen. Vielleicht merkt man mir das heute in der Sendung auch an. Viele Dinge, die gerade um Hannover 96 passieren, stimmen mich missmutig und über einen Teil werden wir sicherlich heute Abend auch sprechen und ich freue mich total auch jetzt ganz neutral und mit Vorfreude und guten Gefühlen auf Schalke zu schauen. Vielleicht machen das André und Max auch alleine. Also erstmal guten Abend, Max.
Ja, hallo Tobi und auch hallo André, den wir gleich hören. Aber ja, ich habe auch keinen Bock mehr, Tobi, weil mich nervt das alles. Mich nervt der Stress in der Geschäftsführung posten, mich nervt die Kapitalseite, mich nervt die Vereinsseite. Ich möchte einfach nur Fußball gucken, ich möchte einfach nur wissen, dass ich nächstes Jahr nicht zu Kickers Emden fahren muss oder zum VfV Hildesheim, sondern ich möchte wieder zweite Bundesliga spielen und ich möchte, dass dieser Verein irgendwann nochmal wieder Bundesliga spielen kann.
Ich hätte sogar erste Bundesliga spielen sollen wollen und nicht sollen, sollen wäre schön gewesen, erste Bundesliga spielen wollen und ja gut, Kickers Emden, aber dafür gehen wir wenigstens dann zu Arminia und machen den mal die Bruchbude voll, dem Feind. Guten Abend, André.
Einen wunderschönen guten Abend. Der keine Bock, Max, wird am Freitag ein paar Selfies von der Felddienst-Arena schicken. Haha, da wird ihm aber der Satz eben schön im Hals stecken bleiben. So, und außerdem wollte ich mal sagen, dass es doch herrlich ist. Wir laufen auf Freitagsspiel, Flutlicht, Schalke, der Steiger kommt. Hört mal, was kann es denn Besseres geben? Und zu deinem komischen Intro, abgesehen davon, dass du wirklich schlechte Laune hast, aber wollte ich mal sagen, wie viele erste Spiele haben wir eigentlich genau so schon miterlebt? Nach der Schmach von Hannover und dem Streit zwischen Kapitalseite und e.V. Wie viele erste Spiele es da schon gab, hör mir auf. Hör mir auf, zu viele.
War für mich auch nur jetzt nur ein Textschnipsel, den ich immer wieder verwenden kann. Das schneide ich einmal raus und setze es immer wieder rein, da wo es hingehört. So, aber bevor wir uns in den Wirrungen und Irrungen um die Geschäftsführerposition bei Hannover 96 verlieren, wollen wir natürlich auf das Spiel auf Schalke blicken. Es ist immer noch alles drin. 96 hat Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Und Schalke allerdings auch in letzter Zeit im Aufwind, das muss man ganz ehrlich sagen. Und Schalke ist dann wieder ein Gegner, der uns eigentlich nicht liegt. 48 Niederlagen stehen nur 21 Siege und 17 Unentschieden gegenüber. Und wir alle erinnern uns, der letzte Sieg auf Schalke ist schon 15 Jahre her. Im August 2010 gewann 96 dort durch Tore von Moab, Delau und Kockerausch. So lange ist das also schon her. Max, du hast dir Schalke gegen Hertha respektive hat er gegen Schalke angeschaut und kann uns deswegen brandheiß erzählen, was Schalke auf den Platz bringen kann und was uns da erwartet.
Ja, ich musste mir leider es war ja fast eine Qual mit anzusehen, wie Hertha BSC und Herr Deitel da am Tor gescheitert ist. Hat mich auch ein bisschen daran erinnert, wie das ja bei uns damals gewesen ist oder sogar noch ist vor dem Tor. Aber gut, das ist ja jetzt nicht Thema, sondern es ist Schalke 04 Thema, wir spielen da und ich bin dank André ja vielleicht sogar da. Die grundlegende Staffelung bei Schalke ist in 4-3-3 oder in 4-2-3-1. Stürmer Musa Sila ist jetzt ausgefallen, längere Zeit mit Muskelfaserriss, also ist gerade Mittelstürmer Bar. Rechts zentral positioniert dort. Neben ihm befinden sich mit Antwi Ajay und Aydin zwei engstehende Flügelspieler, damit Schalke sich zentral auch mehrere Anspielstationen bedienen kann. Dahinter auf der 10 ist jemand, den wir schon kennen aus Hannover, Kenan Karaman, der in seiner Positionierung auch recht variabel ist, aber dazu später nochmal mehr. Im defensiven Mittelfeld spielt vor allem Paul Seguin eine wichtige Rolle als Verbindungsspieler zwischen der Defensive und der Offensive. Und die beiden Außenverteidiger Taylan Bulut und Anton Donkor sind dann verantwortlich dafür, um das Spiel in die Breite zu ziehen und sind dabei auch etwas höher positioniert als die beiden Innenverteidiger Kaminski und Kalasch. Ja, im Aufbau, also der Spielaufbau von hinten ist dann meist ein 2-1 mit Kaminski, Kalasch hinter Paul Seguin, teilweise auch ein 2-3, wenn Donkor und Bulut sich enger positionieren und Paul Seguin zwischen die beiden Innenverteidiger abkippt. Und im Vergleich zum Hinspiel gegen Schalke, bei welchem Trainer von Wondering, glaube ich, erst 2-3 Wochen Trainer gewesen ist, lässt sich auch hier eine andere Art und Weise des Aufbaus erkennen, als es gegen uns damals der Fall war. Also wir konnten ja damals ideal pressen und die Viererkette war ja flach und wir haben so viele Ballverluste forcieren können. Und inzwischen setzt Schalke viel mehr darauf, den Ball zentral und flach nach vorne zu bringen, statt durch einfache Kurzpässe auf die Außenverteidiger. Und dabei sind natürlich die Stärken vom Sechser Seguin durchaus hilfreich, der den Ball entweder selber effizient nach vorne tragen kann oder alternativ dann gezielte linienbrechende Pässe spielt, um das gegnerische Mittelfeld zu überbrücken. Und besonders aufgefallen ist mir dabei gegen Hertha auch das wiederholte Abkippen von Karaman tief ins Mittelfeld, der dann den Ball entweder annimmt, um ihn selber zu verarbeiten, selber ins Dribbling zu gehen, oder dann klatschen lässt nach außen auf Spieler, die sich dann in den freien Raum auf dem Flügel durchsetzen wollen. Und dadurch hat man auch den Vorteil, dass Karamans Abkippen dann die Mannorientierung bei dem Gegner, also die gegnerische Verteidiger oder die Sechser, weiter nach vorne ziehen lässt und man dadurch auch den Raum dahinter weiter öffnen kann für offensive Spieler, die sich vielleicht den Werstern verhalten oder vor allem jetzt auch Mehmet Aydin, der sich oft in diesem rechten Halbraum befunden hat. Und besonders auch Taylan Bulut ist ein Spieler, den wir jetzt, der schon recht auffällig ist. Ich habe ihn zum ersten Mal, ich glaube, im Mai 2023 beim U18-Testspiel gegen Dänemark so richtig gesehen, also bevor er bei Schalke relevant gewesen ist. Und der ist halt, also der spielt sehr, sehr gute Flanken, ist wirklich sehr gut im Kurz- und Mittelpassspiel. Und ich habe jetzt auch vorhin einen Twitter-Post gelesen von einem Schalker, dass er auch U23-Spieler einer der besten auf der Position ist in der Bundesliga. Aber was man auch sagen muss, ist trotz dieser Offensivkniffe und trotz dieser Manipulation der gegnerischen Manndeckung fehlt es bei Schalke für mich auch an Profilen auf dem Flügel, die wirklich so Tiefe schaffen können, dass der Raum auch effizient frei wird. Und oftmals sind Aydin und Antwi Ajay eben nicht tief genug gewesen, dass du da die Räume auf dem Flügel effektiv nutzen konntest. Und da ist zum Beispiel ein Spieler wie Amin Younes jemand, den ich da schon eher bei Schalke sehe und der auch für uns eher auch gefährlicher werden kann. Und auch wenn man bei Schalke mit Seguin einen guten Spieler im Spielaufbau hat, ist man oft zu abhängig von seiner Form, weil wenn er mal ein Formtief hat, dann ist das Aufbauspiel das progressive Spiel im letzten Drittel vor allem sehr, sehr eindimensional mit Verlagerungen nach außen. Und im Spielaufbau hast du auch mit Kaminski und Kalasch zwei Verteidiger, die den Ball nicht souverän ins Mittelfeld andribbeln können. Gegen den Ball hat sich Schalke dann eigentlich an keinem hohen oder intensiven Pressing orientiert, sondern hat den Gegner vor allem ins Mittelfeld kommen lassen. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass Aydin und Antwi Ajay, also die beiden Flügelspieler, oft vor der Entscheidung standen, entweder den Raum zu decken oder gegnerorientiert anzulaufen. Und das hat immer, also diese Entscheidungsfindung hat immer so zu unzureichender Verteidigung geführt. Das heißt, Bachmann musste immer hochspringen, eventuell auch Bulut oder Donker auf der anderen Seite. Und dadurch ist auch wieder Raum für die Hertha frei geworden. Und besonders auffällig ist auch, dass die Restverteidigung von Schalke die größte Schwäche der Saison ist. Und das zieht sich jetzt auch schon seit Saisonanfang, weil eben die offensive Positionierung von Donker und Bulut, von Seguin als zentralen Hauptankerpunkt kommt es auch immer wieder zu Ballverlusten und dadurch auch zu gefährlichen Umschaltsituationen, weil dann Kaminski und Kallas recht weiträumig verteidigen müssen und das jetzt nicht die Stärken der beiden sind, das im Umschaltmoment souverän machen zu können. Das heißt, für uns wird es besonders wichtig sein, endlich wieder die Prinzipien zu nutzen, die uns so stark machen. Das betone ich ja wirklich jetzt schon wochenlang eigentlich, seit ich hier bin, dass in erster Linie das intensive Pressing gegen den Ball unsere effektive Waffe ist, um sich durchzusetzen. Das haben wir gegen Nürnberg gesehen, das hat super geklappt, wo du einen spielstarken Gegner in der eigenen Hälfte halten konntest, wo du ihn gezwungen hast, das Aufbauspiel auf lange Bälle zu verlagern, ihn stark limitiert hast, nur dass wir dann am Sonntag gegen den BTSV völlig mutlos, ängstlich und auch zurückhaltend gespielt haben. Und wir machen die Gegner immer so unnötig stark. Also ich habe damals nach der Hinrundenniederlage gegen Paderborn gepostet, dass die Mannschaft eine gespaltene Persönlichkeit hat und dass diese These beweist sich ja immer wieder fürs Neue für mich. Und also ich hoffe einfach, dass wir diesmal mit viel Druck spielen, mit Ball, also auch gegen den Ball, mit Mut zum Pressing. Und dabei würde ich mich auch mannorientiert verhalten. Das heißt, Schalke spielt ja ein recht striktes Positionsspiel, also dass jede Zone ausgeglichen einmal besetzt wird. Das heißt, und das ist die gängige Art und Weise, nicht so eine Zonendeckung zu spielen, wie das Kunze gegen Münster gemacht hat, sondern eben mannorientiert anzulaufen. Und wenn wir dann selber im Ballbesitz sind, müssen wir die schwache Schalker-Verteidigung am besten gezielt attackieren, situativ in die Umschaltmomente kommen, wenn Seguin oder Bulut hohe Ballverluste machen und dann in Überzahl das letzte Drittel fluten. Und auch im kontrollierten Ballbesitz würde ich mich darauf fokussieren, die Flügel in der Überzahl zu bespielen und hoffe einfach, dass Enzo jetzt wieder eine offensivere Position in den jeweiligen Halbräumen besetzen kann. Weil uns fehlt einfach die Konstanz, mal eine längere Serie von Spielen, von guten Spielen zu haben, wo man dominant auftritt und jede Phase des Spiels für sich entscheiden kann. Weil bislang scheitern wir immer an irgendeinem Aspekt und das ist entweder die Chancenverwertung, passives Verteidigen oder individuelle Fehler. Und dann spielen wir wieder nur unentschieden und das ist einfach nur schade und auch einfach nicht gerecht den Dingen, die wir hier erzielen möchten.
André, glaubst du, dass wir aber im Spiel 1 nach der Schmach von Hannover, in einem der Spiel 1 nach der Schmach von Hannover, dominant werden, auftreten können und das auf den Platz bringen können, was Max gerade als notwendig skizziert hat?
Nein. Woher soll das denn jetzt kommen? Was? Also, hä? Ich verstehe die Frage eigentlich so gar nicht. Also, woher, wieso, warum? Gegenfrage. Hä? Was? Wie kommst du jetzt darauf? Woher nimmst du den Mut, diese Frage zu stellen?
Weil ich das Derby nicht verantworten muss. Deswegen kann ich mutig sein vor dem nächsten Spiel.
Das ist ja nur das Derby. Also es ist ja erstmal ein Auswärtsspiel. Jetzt haben wir vielleicht einmal gerade zufällig auswärts gewonnen, zum zweiten Mal in der Saison. Deswegen sind wir schon ganz euphorisch, aber im Prinzip ist es ein Auswärtsspiel. Gegen Schalke, du hast die Statistik vorgelesen, sahen wir immer schlecht aus. Ich erinnere mich an richtig schlechte Spiele, auch wo Schalke richtig schlecht war und wir uns da noch unterworfen haben. Katastrophe, wie oft ich da schon war und nur Mist gesehen habe. Ich habe überhaupt gar keine Hoffnung und das ist aber eigentlich ganz gut für mich, weil da kann ich ja nur positiv überrascht werden. Und dementsprechend finde ich das eine ganz gute, gesunde Einstellung für mich. Für alle, die da aber hinfahren und wirklich glauben, wir gewinnen und machen einen Turnaround. Ja, sorry Leute, das kann echt bitter werden.
Das heißt, du bist dann eher noch in diesem Blues, in diesem Derby-Blues oder in dem, muss gar nicht Derby, hast du ja gesagt, eher in diesem, wie soll ich es ausdrücken, Mannschaft kann nicht mehr Blues?
Mannschaft ist eine 10. Platzmannschaft in der 2. Bundesliga und wenn die Sonne scheint, dann sind wir halt auf Platz 8. So. Aktuell scheint die Sonne halt vielleicht noch ein bisschen oder hat mal geschienen, sodass wir da oben rumgurken. Mir fehlt es an so vielen und es ist einfach nur traurig zu sehen. Wir haben das ja schon 1000 Mal hier besprochen. Nimm alleine mal nur die Braunschweig-Punkte von Preußen Münster, will ich gar nicht reden. Nimm die Braunschweig-Punkte, gegen die musst du 6 holen. Du holst einen, fehlen 5. Gegen Preußen Münster musst du 6 holen, du holst 2, fehlen 4. Ich will jetzt gar nicht sagen, ja, man muss immer alles gewinnen, aber jetzt stell dir doch das nochmal vor, wo wir jetzt stehen würden, wenn das einigermaßen vernünftig mit ein bisschen Arschbacken zusammenkneifen geklappt hätte. Und gegen Braunschweig und auch gegen Preußen Münster lag es ja nicht daran, dass die uns an die Wand gespielt haben, sondern es lag an der mangelnden Einstellung, an dem mangelnden taktischen Auftreten unserer Mannschaft. Und klar, Schalke ist auch nicht gut. Schalke ist auch eine Mannschaft, gegen die man eigentlich gewinnen muss. Vielleicht nicht auf Schalke, okay. Müsste man wahrscheinlich mit einem Punkt zufrieden sein. In unserer Situation reicht das aber nicht. Nur ich sehe da überhaupt... Also die Mannschaft muss mich erstmal wieder ein bisschen abholen, mir ein bisschen zeigen, dass sie mehr kann und mehr will. Ich bin tatsächlich Blues, aber nicht wegen Braunschweig, sondern Blues wegen der gesamten Saison. Ich bin enttäuscht, mir ist das alles zu wenig. Ich hatte gehofft, mit Breitenreiter ein Licht am Ende des Horizonts zu sehen, aber der Horizont ist noch sehr, 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 sehr weit weg.
Okay, Max, du hast ja skizziert, was nötig ist. Traust du denn der Mannschaft zu, dass Phil Neumann nach Schalke sagen können wird, wir haben das Derby wettgemacht?
Also ich hoffe für Phil Neumann, dass er das nicht sagen wird, weil dann möchte ich den Mann nicht mehr in dem Trikot sehen bei uns. Und das auch nicht die restlichen Spiele. Nee, ich glaube, so eine Aussage wird nicht mehr kommen, weil die wissen, dass sie das Derby verschissen haben. Aber ja, also ich skizziere ja in meinen in den Analysen ja immer den Idealfall. Also was wirklich... was man machen muss, um das Spiel dann zu gewinnen. Und auf dem Platz sieht es da meistens immer ein bisschen anders aus. Problem ist, also Schalke ist halt wirklich, also ich höre ja auch aus dem Schalker-Umfeld, so ich stehe ja in Kontakt mit ein paar Schalkern, dass die alle unzufrieden sind, dass Schalke jedes Spiel, also dass es von den 17 Spielen, die von Wonderen der Trainer ist, nur 2 bis 3 Spiele wirklich offensiv gut waren und der Rest sich wirklich extrem limitiert hat auf die begrenzten Chancen, die man bekommen hat. Also eigentlich müssen wir da wieder gewinnen und das... Was mich stört, ist, dass wir das jede Woche sagen. Und ich glaube, seit jetzt der Rückrunde haben wir 2-mal gewonnen. Lass mich nicht lügen. Wir haben gegen Regensburg gewonnen und wir haben gegen Nürnberg gewonnen. Also gegen Nürnberg gewonnen, ja. Und das sind, also, ich weiß nicht, mir fehlt inzwischen einfach der Glaube an die Mannschaft. Und das kann zwar Breitenreiter in der Pressekonferenz sagen, dass er glaubt, dass die Mannschaft unschlagbar sei und dass die Mannschaft ja will und kann. Aber das Problem ist, ich sehe es nicht. Und das stört mich einfach extrem, weil dann kann ich eben die Worte nicht zusammen, also in Zusammenhang mit den Dingen stellen, die ich sehe auf dem Platz, weil das spiegelt sich nicht wieder. Also es sind ganz, ganz wenig Spieler, die ich wirklich in den kommenden Saison da haben möchte. Also wenn ich jetzt den Kader reduzieren müsste, und zwar so, dass nur noch Wunschspieler da sind, dann bin ich am Ende bei 5 bis 6 Spielern. Und mir fehlt die Überzeugung, dass da die Mannschaft wirklich auch das Ziel jetzt noch hat, irgendwas da oben zu erreichen, unabhängig davon, dass wir... ja, den Aufstieg sowieso für unmöglich
halten. Du siehst 6 Spieler im Kader, wo du sagst, die will ich unbedingt halten?
Naja, also ich würde jetzt nicht den gesamten Kader aussortieren, aber es gibt bestimmt, also mit Boris Tomjak, Ronald Zieler, weiß ich, oder Yannick Rochelt und Josh Knight hast du ja bestimmt ein paar Spieler, die du noch behältst nächste Saison, weil...
Ja, das ist ja was Großteil anderes, dass du welche behalten musst, aber du hast gesagt, du würdest dich freuen oder du möchtest 6 Spieler behalten, welche sind die denn?
Ja, gut, also wenn ich jetzt ich nehme jetzt den Gesamtkader, das heißt, da gehört für mich auch Leon Omar Wechsel zum Beispiel dazu. Also ich, oder andere Spieler, die jetzt neu dazukommen. Aber jetzt aus der Mannschaft, die aktuell die Leistungsträger in Anführungszeichen sein sollen, ja, kann für mich eigentlich drei Viertel der Derby-Startelf getrostlos den Verein verlassen.
Ist auch okay, und auf so eine Kaderdiskussion können wir auch später, wenn es dann wirklich darum geht, für die Oberliga Niedersachsen einen neuen Kader zusammenzustellen, dann auch dann nochmal genauer drauf eingehen. André, in unserer WhatsApp-Kanal, wir haben einen offiziellen WhatsApp-Kanal, da haben wir gefragt, was unsere AbonnentInnen denn glauben, wie es ausgeht. Ja, ich will mal so sagen, 40% rechnen mit einem Unentschieden und jeweils 30% mit einem Sieg und einer Niederlage. Es ist schon die Stimmungslage.
30% also, Optimisten ist doch starker Wert.
Ja, ich gehöre übrigens dazu. Ich habe auch auf Sieg gestimmt und Dennis, das darf ich sagen, auch. Mehr aus unserem Kreise aber nicht. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Also es sind zwei, die nicht auf Sieg getippt haben, wenn ich mich mal rausnehme. Aber ich tippe immer auf Sieg, deswegen ist meine Meinung eh nicht repräsentativ. Also André, das ist schon, es ist so, so zwischen allen, oder? Also man muss doch sagen, es ist doch diese Stimmung, oder nicht? Nicht Fisch, nicht Fleisch, man weiß nicht genau. Soll man ihn vielleicht sogar Niederlage wünschen? Aber woher soll es denn
kommen? Ja. Wir hatten doch die Chance. Breitenreiter übernahm im Winter. Es gab eine gewisse Euphorie. Trainingslager lief gut. Wir haben ja überlegt, welche großartigen Neuzugänge kommen denn. Wir wussten, die ersten Spiele sind Jahn Regensburg geführt und Preußen Münster oder irgend so ein Gedöns. So, also wir sind doch davon ausgegangen, wir starten mit 6 Punkten, dann fahren wir nach Hamburg, da holen wir irgendwas. Von mir ist auch nur ein Remis. Dann sind wir schon mal viel, viel besser als in der Hinrunde, stehen ganz oben dran und dann kriegen wir das irgendwie gewuppt. Und dann kam, du nennst es Blues, aber dann kam für mich Ernüchterung. Da war nix. Auch wie gesagt, auch das Spiel in Hamburg war ja hervorragend schön und alle, alle. Aber auch da musst du das Spiel gewinnen, so wie es gelaufen ist. Gegen Münster musst du gewinnen, so wie das Spiel gelaufen ist. Gegen Braunschweig musst du gewinnen, nicht so wie das Spiel gelaufen ist, sondern weil es gegen Braunschweig ist. Und das ist einfach unterm Strich zu wenig von allem. Und woher sollen jetzt irgendwelche Zuschauer auf die Idee kommen, sie würden auf Schalke jetzt eine siegende Hannoveraner Mannschaft sehen? Also ich will das jetzt ja auch nicht in Sack und Asche reden, aber mir fehlt einfach, wir haben keinen Spieler, der aktuell absolut alles knipst und trifft, dem man so den Ball vor den Fuß schießen muss und dann ist der drinne, dass man sagen kann, komm, der macht das. Wir haben keinen Spieler, zum Beispiel einen Rochel oder so, der 3 Steckpässe spielt und wir das Ding 3-0 gewinnen. Wir haben keine Abwehr, die bombensicher da hinten drin steht. Also auf was soll ich jetzt bauen und hoffen oder glauben, dass wir auf Schalke einen souveränen 2-0-Sieg einfahren? Das ist, nee. Ich kann auf 96 tippen, so wie du, weil ich die mag, aber ja.
Kann ich verstehen.
Also gibst du mir 50 Euro, würde ich sie nicht auf 96 setzen. Fragst du mich bei WhatsApp-Channel, der sehr schön ist, alle sollten dem mal bitte folgen, joinen sollten den alle. Dann,
abonnieren,
glaube ich. Ich vielleicht noch draufklicken. Abonnieren, ja. Was auch immer. Aber auf jeden Fall, aber jetzt mal ehrlich, keiner von uns würde doch 100 Euro von seinem Geld auf 2-0 Sieg Hannover setzen,
nein,
oder?
Nein, natürlich nicht. Also ich nicht. Und ich glaube, Max hat die 100 Euro noch nicht mal als Student. Also von daher übrigens die Frage. Wir werden heute übrigens auch nicht unsere Aufstellung, sondern unsere Aufstellung kriegt ihr gepostet in den WhatsApp-Kanal. Das heißt, abonniert unseren WhatsApp-Kanal. Dann könnt ihr sehen, wie wir aufstellen. Aber Tipps wollen wir trotzdem machen. Max, was glaubst du, wie geht's aus?
Ja, ich habe ja im WhatsApp-Kanal habe ich auf Unentschieden getippt. Und ich denke, ja, ich bleibe ja unentschieden. Also ich sage, wir spielen 2-2, wir machen mal mehr als ein Tor. Mhm. Aber ich denke, wir kommen nicht drüber hinaus, vor allem, weil auf Schalke einfach total anstrengend, ekelhaft zu spielen ist und so. Und wir wissen ja, diese Mannschaft kann keinen Druck, leider. Diese Mannschaft hält das nicht stand. Und das haben wir jetzt wiederholt gesehen, wenn wir bedenken, dass der letzte Derby-Sieg gewesen ist, als ich noch Ersti war. Und ja, und ich beende mein Studium nächstes Jahr. Also ich glaube nicht an diese Mannschaft leider und ich glaube nicht daran, dass wir dieses Spiel gewinnen.
André, was glaubst du?
Also im WhatsApp-Kanal habe ich auf Unentschieden getippt und tatsächlich, ich sehe da wirklich ein sehr graues Spiel. Natürlich kann da jede Mannschaft durch ein glückliches Tor gewinnen, aber ich sehe eher eine 0, was vielleicht am Ende eine 1-1 wird, wegen 2 individueller Fehler. Ich sehe keine Mannschaft, die andere dominiert. Ich sehe keine Mannschaft, die andere wirklich im Griff haben wird und damit souverän ein 1-2-3-0-Sieg herausarbeiten wird. Mit ein bisschen Glück vielleicht, aber ich sage Unentschieden 1-1.
Okay, und ich, weil ich auch im WhatsApp-Kanal auf Auswärtssieg getippt habe, gehe von einem 2-2-1 für Hannover 96 auf Schalke aus. Und damit haben wir das Spiel abgehakt und blicken gleich nach einer kurzen Pause auf die, nicht enden wollende Geschäftsführersuche bei Hannover 96. Die Entwicklung des heutigen Tages werden wir da nochmal beleuchten. Das machen wir aber gleich nach einer klitzekleinen, kurzen Unterbrechung.
Starting Grid, Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weitem, 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Zumindest rechnen wir alle mit einem Punktgewinn auf Schalke, habt ihr gerade gehört. Womit wir wohl nicht mehr rechnen sollten, ist eine Einigung zwischen Hannover 96 e.V. und, ich sag's dann auch mal, der Sales and Service, also den Gesellschaftern rund um Hannover 96, Aufsichtsrat Management GmbH, bestimmt die Geschäftsführung A der Management GmbH, und der ist dann auch gleichzeitig der Geschäftsführer der Profispielbetriebsgesellschaft. Lizenzunterlagen müssen bis kommenden Montag bei der DFL vorliegen, bis zum 17.03. Wir haben 12.03. abends, und die Sales and Service war so freundlich, in der Pressemitteilung leider nicht die Einigung und damit dann auch die bevorstehende Berufung von GeschäftsführerInnen bei Hannover 96 bekannt zu geben, sondern leider war der Inhalt ein bisschen anderer, nämlich schwere Vorwürfe, möchte ich es nennen, gegen den e.V. Die Kapitalseite wirft dem e.V. vor, dass in den schriftlich ausgehandelten Unterlagen die Einigung, die man jetzt in den letzten Tagen, Wochen erzielt hat, ja, wie soll ich das nennen, mit neuen Schriftstücken, wie gesagt, mit neuen Forderungen, mit einem Abweichen von der bisher als Kompromiss vereinbarten Linie, dann nicht mehr möglich macht, dass die Sales and Service, also die Gesellschaft, da dem zustimmen können und dann auch nicht deren VertreterInnen im Management GmbH Aufsichtsrat, wo die Berufung stattfindet. Wie hat es die Sales and Service formuliert? Am heutigen Mittwochnachmittag hat der Verein uns Unterlagen als Grundlage für die im Aufsichtsrat der Hannover 96 Management GmbH zu befassenden Beschlüsse zukommen lassen, deren Inhalte im wesentlichen Punkten von dem abweichen, was in den vergangenen Wochen als Kompromisslinie für die Bestellung der Geschäftsführung der Hannover 96 GmbH und Co. KGaA erörtert wurde. Keine Einigung. Die Kapitalseite weist darauf hin, dass diese Unterlagen auch erstmal geprüft werden müssen. Es braucht eine Interimslösung, heißt es. André, Derby sprach nicht genug. Ich habe ja sogar, ich bin ja vom Montag ausgegangen, wenn wir die letzte Folge nochmal hören, was die Bestellung von zwei Geschäftsführern angeht. Tja, heute ist Mittwoch und die Kapitalseite macht erstmal die Tür zu.
Findest du, würdest du das so einschätzen, okay?
Ja. Ja, du nicht. Also, okay. Wenn du so eine Pressemitteilung rausbringst, machst du erstmal eine Tür zu.
Dafür hätte ja eine Tür offen sein müssen. Ich glaube einfach, an der Tür ist seit Tagen von beiden Seiten gezogen worden, aber sie war abgeschlossen. Dementsprechend ist das egal. Ich habe tatsächlich ja nicht mit einer Einigung gerechnet. Ich rechne doch weiterhin nicht mit einer Einigung, so wie sie bis jetzt zumindest thematisiert ist, weil ich glaube, dass Markus Mann entweder all-in gegangen ist oder so dermaßen geblufft hat, wie auch immer, dass du mit dem keine Einigung hinbekommst. Weil entweder musst du Markus Mann morgen nach, was weiß ich, wo Karlsruhe schicken oder Eindhoven oder wo immer jemand Mann sucht. Oder aber du gehst auf Markus Mann, dann kannst du aber deinen Mr. X nicht ziehen. Beide zusammen funktioniert schlicht und ergreifend nicht, machen beide Seiten auch nicht mit. Und auch der Zeitdruck sorgt ja nicht dafür, dass man sich an einen Tisch setzt, um zu einer Lösung zu kommen. Dementsprechend, ich habe da wenig Hoffnung. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe da wenig Hoffnung. Am Ende wird sich irgendeine Notfalllösung ganz kurzfristig zeigen, damit diese blöden Zettel da unterschrieben werden. Aber strukturell wird sich nichts ändern. Ich bin auch hier wieder kolossal enttäuscht. Das schwelt ja nicht nur jetzt die letzten Wochen, wo es akut ist. Das reden wir über Monaten, hätte man das lösen können, die Kuh vom Eis kriegen können. Das funktioniert auch nicht. Das sind die Basics, das sind die Grundlagen. Wenn das nicht funktioniert, muss man sich über nichts anderes Gedanken machen. Es ist einfach alles traurig, was da passiert. Also da bin ich jetzt eher bei Max, da habe ich auch keinen Bock.
Ja, Bock habe ich darauf auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sage deswegen Tür zu, weil ich schon der Meinung bin, dass man da einen Kompromiss erarbeitet hatte. Und ich bleibe aber bei meiner Behauptung auch am Donnerstag, dass Martin Kind gar kein Interesse daran hat, dass eine echte Geschäftsführung gefunden wird. Das ist nicht in Martin Kinds Interesse, schon gar nicht in Doppelspitze, die im Zweifel sogar noch gleichberechtigt handeln muss. Das scheint ja das zu sein, worauf der e.V. immer noch setzt.
Aber wie soll dieser Kompromiss denn jemals ausgesehen haben, wenn Markus Mann erstmal vor den Fernsehkameras, ich bin jetzt beim ersten Schritt, rumpoltert wie so eine angesenkte Sau und dann später, nachdem es zumindest mal medial in die Richtung geht mit zwei Geschäftsführern und irgendwie auf Augenhöhe, Kompromiss, Einigkeit, er dann direkt den nächsten Move rauskloppt und sagt, so Leute, ich mach das hier, aber nur mit vollen Rechten und den anderen Geschäftsführer könnt ihr mir beiseite stellen, aber da ich eh volle Rechte habe, ist mir eh egal, was der macht. Also, das funktioniert doch nicht. Und jetzt weiß ich nicht, ob Markus Mann, da haben wir einen Dissens ja auch bei uns in der Wahrnehmung, ob Markus Mann das macht, weil das Markus Mann machen möchte oder ob Markus Mann da gesteuert von Martin Kind ist, ist mir am Ende egal. Mit so einem Verhalten kannst du keine Einigkeit erzielen, kannst du einen Verein nicht strukturell nach vorne bringen oder weiterentwickeln. Das ist alles Käse. Könnt alle nach Hause gehen.
Aber für mich natürlich die Tatsache, dass heute die Sales and Service diese Pressemitteilung rausgegeben hat, Indiz genug dafür, dass Markus Mann das nicht aus eigenen intrinsischen Motivation gemacht hat, sondern natürlich, weil die Kapitalseite das wollte. Es ist aber auch müßig. Letztlich ist es egal, ob dann doch Mann derjenige ist, der die ganze Macht will, ob es die Kapitalseite will. Im Zweifel ist es so, es findet keine Einigung statt, Max. Und das ist eine bedrohliche Situation. Es wird jetzt in der Pressemitteilung von der Kapitalseite noch davon gesprochen, dass es jetzt einer Interimslösung bedarf. Das heißt, man stellt sich vor, jetzt hier mal eben schnell jemanden zu berufen, der einfach nur eine Unterschrift leistet und dann wieder abberufen werden kann. Oh. Max, weiß ich nicht. Fände ich jetzt irgendwie eine uncoole Lösung.
Entschuldige, ja. Max, ich noch ganz kurz reingrätsche. Ganz kurz klar, das Krasse daran ist ja auch, dass der unterschreibt, egal wer es ist,
du bist
dass
nicht
der dafür haftet. Nee, ich weiß nicht, ich
muss mal hinweisen. Der haftet. Ja, aber vielleicht hätte das Max doch auch gerade gesagt. Lass doch mal Max.
Nein, das wollte ich nicht sagen, aber ist okay, das andere dazwischen gerätscht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Markus Mann hier nicht Geschäftsführer werden sollte. Nicht aus Gründen, dass die Macht dann kumuliert bei der Kapitalseite ist oder dass ich ihm die kaufmännische Kompetenz nicht zutraue, aber es funktioniert menschlich nicht. Ich glaube nicht, dass Markus Mann hier als Geschäftsführer mit einem 4-Jahres-Vertrag wirklich so vernünftig arbeiten kann, wenn diese Differenz, diese persönliche Differenz leider zwischen e.V. und Kapitalseite so groß ist und wenn inzwischen auch Markus Mann ja auch scheinbar so, unabhängig davon, ob er jetzt für Kind handelt oder aus eigenen Gründen, ja in diese Richtung geframed wird und in diese Richtung geschoben wird, weil er eben der Kapitalseite näher steht, weil er ja sein Geld irgendwo herbekommen muss als Sportdirektor. Aber ich glaube, es ist nicht sinnvoll für die Zukunft dieses Vereins, dass Markus Mann hier Sportdirektor wird, weil, wie gesagt, ich habe letzte Woche
Kröpfe zitiert. Geschäftsführer, nicht
Sportdirektor. Meine ich ja, Geschäftsführer. Aber ich glaube, Markus Mann sollte gar nicht in diesem Verein mehr sein. Oh. Nicht, weil ich ihm die Kompetenz nicht zutraue, aber das wird nicht mehr funktionieren. Denn, wie gesagt, ich habe Krösche letzte Woche zitiert, Markus Krösche. Und diese sportliche Führung wird das Spiegelbild werden. Und diese sportliche Führung, wenn sie so konzipiert ist, dass wir eine Geschäftsführung haben, die sich nicht leiden kann, also die Personen dahinter sich nicht leiden können, dann kann das nichts werden. Also es wird persönlich nicht funktionieren und du musst menschlich auch vernünftig zusammenarbeiten können. Ich glaube nicht, dass wir hier so eine gute Arbeit leisten werden können, dass dieser Verein in den nächsten 4 Jahren dann so weit nach vorne gebracht werden kann durch die sportliche Arbeit, dass wir am Ende sagen, das wäre eine gute Entscheidung, Mann hier zu behalten. Ich glaube, man muss ihn gehen lassen. Ich glaube, wir werden uns mit einer Interimslösung oder vielleicht auch mit Jörg Schmadtke zufrieden geben am Ende. Aber Markus Mann darf hier leider nicht Geschäftsführer Sport werden, weil es das Klima nicht zulässt im Verein.
Okay, krasse Aussage, aber klare Positionierung, okay. Die Frage ist ja nur, wie geht es überhaupt weiter? Also ich meine, irgendwer muss ja diese Lizenzunterlagen, die Montag bei der DFL sein müssen, unterschreiben. Also ich könnte jetzt nochmal aufmachen, was ich davon halte. Also es wird jetzt nochmal der maximale Druck von der Kapitalseite aufgebaut. Ganz klar sich positioniert. Der Verein hat uns Unterlagen zukommen lassen, die wir einfach nicht unterschreiben können, die dem widersprechen, was besprochen wurde. Der Verein hält dagegen und man kann ganz klar sagen, Martin Kind weicht keinen Millimeter von seiner Linie ab. Der e.V. hat versucht, auf ihn zuzugehen, augenscheinlich ohne Erfolg. André, das ist ja das maximale Drohszenario, was jetzt aufgebaut wird. Dass, ich meine, beide Seiten kein Interesse daran haben. Du hast am Donnerstag schon gesagt, das war Nils, entschuldige bitte. Na gut, die paar Millionen, die Dirk und Martin da reingesteckt haben, so what, ne? Also am Ende ist es für die dann doch nur Spielgeld gewesen und was haben die zu verlieren? Glaubst du wirklich, dass es so abgerührt ist? Also ich empfinde es schon als das ultimative Druckszenario, jetzt wirklich egal wie, eine Lösung zu schaffen, die schnell wieder weg ist.
Also ich glaube, um dann Nils ein bisschen entgegenzukommen, ich glaube auch, dass es da erstmal um große Egos geht. So, davon bin ich auch felsenfest überzeugt. Und dass diese Egos aufeinandergeknallt sind, und zwar stärker, als wir uns das vorstellen können, sodass da eine Einigung weder gewünscht noch realistisch ist. Die würde lieber mit untergehen, wenn der andere noch mehr untergeht, als dass sie sich da irgendwie gegenseitig rausziehen aus dem Sumpf. Das ist meine feste Überzeugung. So, das ist meine Grundhaltung dazu. Und dann glaube ich, wenn ich mir die letzten, also am Anfang habe ich es ein bisschen anders eingeschätzt, aber jetzt glaube ich, beide gehen all in, aber blöffen und haben gar nichts auf der Hand. Und der Erste, der seine Karten zeigen wird, verliert. Oder wie bei High Noon da, ne? Beide haben die Hand am Revolver, aber die sind nicht geladen. So, und also ich weiß selber nicht, wie da eine Lösung zustande kommen soll. Weil, was kann passieren? Also, was für Möglichkeiten gibt's? Der Verein knickt ein, die Kapitalseite knickt ein, oder man hat nur für diese Situation der Unterschriften eine Interimslösung und danach geht der Streit weiter. Okay, diese drei Möglichkeiten gibt's. Was anderes ist ja im Prinzip nicht möglich. In dem Moment, wo die Interimslösung kommt, wer ist so blöd und unterschreibt das? Jetzt vor allem, es muss ja ein Dritter sein, es muss ja ein in Anführungszeichen Fremder sein, der sich ja alles durchlesen muss, alles durchrechnen muss, der mit allem einverstanden sein muss, weil er im Zweifel dafür haftet. Und da geht es ja um echt was. Also von daher, so blöd kann ja einer alleine gar nicht sein. Okay, das halte ich für unrealistisch. Das heißt also, es muss, wenn eine kurzfristige Lösung, entweder die Vereinsseite oder die Kapitalseite, also Markus Mann oder Mr. X sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wären beides Lösungen, die man machen kann, auch mit dem zweiten Schritt, die andere Person danach zu ziehen. Aber wer soll denn danach geben? Es hat doch keine Seite auch nur den Ansatz gezeigt, dass man da kompromissbereit ist und nachgibt. Deswegen, ja, das wird noch eine richtig heiße Zeit werden. Am Ende, ganz kurz davor, wird es auf das Faxgerät ankommen, ob das noch funktioniert. Aber also, es ist unprofessionell. Es ist schlicht und ergreifend unprofessionell.
Ja, ja, man ich muss finde, sagen, also, ja, ja, was noch dazu kommt, also ich habe jetzt gerade auch gelesen, dass also dieser Konflikt eine persönliche Ebene ist, zeigt ja auch gewissermaßen, wenn dann ja, die EV-Vorsitzenden der Presse sagen, dass einer der Vorwürfe sei, dass Mann sich in diesem Sky-Interview nicht respektvoll ausgedrückt hat, weil er Sebastian Kramer und Ralf Nestler nicht bei Vornamen benannt hat oder kein Herz.
Das ist kein Zitat vom Verein, also da wurde der Verein nicht zitiert, es wurde ihm in den Mund gelegt, möchte ich nur kurz sagen.
Naja, aber es geht darum, ja gut, dann kein Zitat, aber mir geht es darum, dass es ja eigentlich gar keine konstruktiven, also das sind ja gar keine sinnvollen Vorschläge oder Vorwürfe, wenn wir davon sprechen, dass wir Hannover 96 nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga wieder wettbewerbsfähig gestalten möchten, sondern das sind ja wirklich also kleinste persönliche Differenzen, die nichts damit zu tun haben, dass das Wohl des Vereines angestrebt wird.
Ich glaube, das ist unstrittig. Also ums Wohl geht es da jetzt im Großen und Ganzen vielleicht wirklich nicht mehr so richtig. Die einzige Hoffnung, die ich jetzt noch habe, die Frage ist halt nur, wie geht dann die Kapitalseite darauf, das Oberlandesgericht Celle hat in seinem Urteil vom Montag, als sie die Notgeschäftsführung abgelehnt haben, ja ganz klar gesagt, es kann die Gesellschafterversammlung der Hannover 96 Management GmbH auch alleine einen Geschäftsführer benennen. In dieser Gesellschafterversammlung sitzen nur Vertreter des Vereins, weil es ist eine hundertprozentige Gesellschaft des Vereins. Sprich, also ich glaube, die Lizenz kriegen wir so oder so. Die Frage ist dann nur, und jetzt wird es tatsächlich interessant, man hat sich zwar auf den Etat im Aufsichtsrat einstimmig verständigt. Das heißt, das kann ja Grundlage sein, um die Lizenz zu beantragen. Ich sehe es trotzdem kommen, dass wenn jetzt, sagen wir mal, der e.V. macht das, beruft am Sonntag um 23.59 Uhr einen Geschäftsführer, der dann am Montag die Unterlagen unterschreibt und am Dienstag sich Klagen gegenüber sieht, weil die Kapitalseite sich übergangen fühlt. Halte ich nicht für ausgeschlossen.
Ich gehe noch weiter, ja. Tobi, was machst du denn aus dem Szenario? Die Geschäftsführung bestimmt jemanden, weil die Zeit eilt und man hat sich nicht geeinigt, so wie du es jetzt gerade dargestellt hast, ob Sonntag 23 Uhr oder wann auch immer, ist ja egal.
Ja, war jetzt ein bisschen zugespitzt, ne?
Genau. Und die Lizenz wird beantragt, alles läuft seinen Gang und so weiter und die Kapitalseite sagt, wir haben nochmal nachgeguckt, die Absprachen halten wir nicht ein.
Bum-bum. Ja, dann ist die Lizenz also, im Arsch. Das ist ja,
also ja, exakt das. Und unterschreibst du das?
Ach so, meinst du das?
Egal, du meinst bevor. Egal, aus welchem Gremium du legitimiert bist, hast du nicht alle bevor. Vier Unterschriften, okay. Unterschreibst du nicht. Echt nicht. Also, das ist auch
ja, also so. Das heißt dann gehen wir erstmal doch davon aus, wir spielen in Zukunft beim VfV Hildesheim und wir spielen bei Arminia Hannover und bei Eintracht Braunschweig 2. Haben wir wenigstens wieder ein Derby?
Ja, ich gehe nicht davon aus, aber ich glaube, dass dieses Drohszenario, so hast du es genannt, bis zum Ende aufrechterhalten wird. Und wie gesagt, mein Bild ist, wer zuerst zwinkert, verliert. Beide stehen da all in am Tisch, aber haben nichts auf der Hand und hoffen, dass irgendwo noch eine 7 umgelegt wird, dass vielleicht noch ein Zwilling mal rumkommt oder so, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall erstaunlich, denn am Montag, du hattest das ja auch gesagt, in der Sendung am Montag wird das entschieden und da hattest du ja prinzipiell theoretisch recht, weil durch den Richtspruch war ja klar, wie es laufen kann. Dass die Kapitalseite aber weiterhin so auf dicke Eier macht, heißt ja nur, dass sie entweder nicht glauben, dass das so funktioniert oder dass sie ein Druckmittel in der Hand haben. So, und das ist ja das, was ich gerade eben meinte. Es ist so, nicht verworren ist es gar nicht mal, es ist einfach nur so, Anti gegen den anderen, egal was man macht es gegen den anderen. In allererster Linie erstmal gegen den anderen anstatt für etwas. Und das ist ja unprofessionell, destruktiv, nenn es wie du willst. Und ganz ehrlich, wir beschweren uns über einen Trump, über einen Putin, manche beschweren sich auch über einen Zelensky, völlig zu Unrecht. Und dass sie alles nicht geschissen kriegen und alles. Ey, wir kriegen ja nicht mal einen Fußballverein geregelt.
Eigentlich sogar fast ein schönes Schlusswort, möchte ich ganz ehrlich sagen. Und wir wollen es auch nicht wieder so in die Länge ziehen wie beim letzten Mal. Also, Schalke, rechnen wir mindestens alle mit einem Punkt und wir rechnen dann doch irgendwie mit irgendeiner gearteten Lösung, wie auch immer. Ich bin aber dann bei André und sage, ich glaube auch, wenn überhaupt, entscheidet es sich am Montag selbst. Und bis dahin werden wir noch einiges erleben am Donnerstag, am Freitag den Auswärtssieg. Samstag und Sonntag gucken wir mal und dann sind wir sehr gespannt, ob wir denn einen Lizenzantrag bei der DFL für die Saison 2025/26 unterzeichnet und auch übermittelt kriegen. Das wissen wir dann spätestens am Montag. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und wie die Zukunft von Markus Mann aussieht, wird sich auch, glaube ich, entscheiden. Max, bin bei dir. Allein schon die persönliche Situation. Schuld ist egal, macht es unmöglich. Boah, ich sage ja, 96 macht mir gerade keinen Spaß und schlechte Laune. Aber was soll's? Viel Spaß auf Schalke 5000, fahren mit. Viel Spaß auf Schalke und denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal, euer Carsten Linke.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.